Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einer Grundsatzrede zu Deutschlands Rolle in der Welt hat Bundespräsident Gauck die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet. Das Staatsoberhaupt forderte darin eine Neuausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Deutschland dürfe sich nicht länger hinter seiner historischen Schuld verstecken und müsse sich international mehr einmischen. Ausdrücklich schloss Gauck die Möglichkeit eines stärkeren militärischen Engagements mit ein.
Höchste Sicherheitsstufe, ein streng abgeriegeltes Tagungshotel und zum ersten Mal ein Bundespräsident, der die Sicherheitskonferenz eröffnet. Im Gepäck hat Joachim Gauck eine Grundsatzrede zu Deutschlands Rolle in der Welt. Das Thema ist dem Bundespräsidenten wichtiges Anliegen. Auf die Rede hat er sich intensiv vorbereitet.
Eins gleich vorweg. Dies ist ein gutes Deutschland. Das Beste, das wir jemals hatten.
Tun wir genug, fragt Gauck und wünscht sich, dass Deutschland mehr außen- und sicherheitspolitische Verantwortung übernimmt.
Ich meine, die Bundesrepublik sollte sich als guter Partner früher, entschiedener und substanzieller einbringen.
Ausdrücklich schloss Gauck dabei auch militärische Einsätze nicht aus. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen nahm den Ball auf. Wenn Deutschland über die Mittel und Fähigkeiten verfüge, dann habe es auch die Verantwortung, sich in Krisen und Konflikten zu engagieren. Es bedeutet, dass wir die Verpflichtung und die Verantwortung haben, unseren Beitrag zu einer schrittweisen Lösung der aktuellen Krisen und Konflikte zu erbringen. Gleichgültigkeit, so die Ministerin weiter, sei für ein Land wie Deutschland keine Option, weder aus sicherheitspolitischer noch aus humanitärer Sicht. From a humanitarian perspective. Von der Leyen machte sich dafür stark, regionale Organisationen und Krisenstaaten wie in Afrika in die Lage zu versetzen, wieder selbst für ihre Sicherheit zu sorgen.
Zur Münchner Sicherheitskonferenz und der Rede des Bundespräsidenten jetzt eine Einschätzung von meiner Kollegin Sabine Rau.
Der Bundespräsident hat in seiner vielbeachteten Rede unmissverständlich Position bezogen. Er hat keinen Zweifel daran gelassen, Deutschland müsse sich stärker engagieren in der Welt. Nicht in erster Linie, aber notfalls auch mit Waffengewalt. Das ist eine neue Tonlage, zumal von einem Bundespräsidenten. Es ist ein Signal nach innen, eine Aufforderung an die deutsche Außenpolitik, aber auch ein Signal nach außen. Verbündete und Nachbarn hatten lange darauf gewartet, zuletzt in Libyen. Auch die neue Verteidigungsministerin hat diesen Faden aufgenommen. Deutschland dürfe sich nicht heraushalten. Darin stimmt sie übrigens mit dem Außenminister überein. Es sieht nicht nur nach den heutigen Auftritten so auf, als stünde Deutschland vor einer Wende in der Außenpolitik. Und damit zurück zu Ellen Arnold.
Die NSA-Affäre stand im Mittelpunkt des Besuchs von US-Außenminister Kerry in Berlin. Bei Gesprächen mit Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Steinmeier schlug Kerry versöhnliche Töne an. In der Sache zeigte er aber kein Entgegenkommen. Es gab weder eine Entschuldigung für das Abhören des Kanzlerinnen-Handys noch eine Zusage für ein Anti-Spionage-Abkommen.
Es war mehr als nur ein Zwischenstopp. Vor der Weiterreise zur Münchner Sicherheitskonferenz traf US-Außenminister Kerry in Berlin ein. Zum ersten Mal seit der NSA-Affäre. Auffallend dabei, seinen Amtskollegen Steinmeier sprach er demonstrativ mit dem Vornamen an. Die Botschaft ist klar. Nicht der Ausspähskandal soll im Vordergrund stehen, sondern die Freundschaft. Es ist kein Geheimnis. Mein Freund Frank Walter hat es ja schon gesagt, dass wir in den letzten Monaten durch eine harte Zeit gegangen sind. Aber ich bin froh, dass ich dazu beitragen kann, das Augenmerk der USA und Deutschlands wieder mehr auf die Zukunft zu legen. Deutschland und die USA würden ihre Differenzen ausräumen zu Kerry. Wie ihre Verhandlungen zu einem Erfolg führen sollen, lässt er offen. Das Wort No-Spy-Abkommen zwischen den beiden Ländern will er nicht in den Mund nehmen. Und sein Gegenüber drängte ihn auch nicht dazu.
Eine solche Debatte und unterschiedliche Sichtweisen, so es sie gibt, dürfen eine gewachsene Freundschaft nicht zerstören. Und ich bin sicher, es wird sie nicht zerstören.
So entrüstet sich die Bundeskanzlerin noch vor wenigen Tagen äußerte. Heute hielt sie sich merklich zurück.
Wir sprechen über solche Fragen, auch wenn es Differenzen gibt, offen. Und das wird auch heute der Fall sein. Sicherlich werden da noch nicht alle Unterschiede zu lösen sein.
Eine formelle Entschuldigung für die NSA-Affäre blieb aus. Kerry setzt auf die Freundschaft der vergangenen Jahre und auf eine enge Zusammenarbeit in der Zukunft.
Im Machtkampf in der Ukraine hat sich erstmals die Armeeführung eingeschaltet. Es drohe die Spaltung des Landes, daher müsse Präsident Janukowitsch dringend Maßnahmen ergreifen, um Stabilität und Harmonie in der Gesellschaft zu erreichen, so die Militärs in einer Mitteilung. Unterdessen beklagt die ukrainische Opposition, dass Aktivisten systematisch verschleppt und gefoltert würden. Die Vereinten Nationen forderten eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe.
Er ist einer der prominentesten Aktivisten der Maidan-Bewegung. 9 Tage war Dmitri Bulatov verschwunden. Gestern Nacht tauchte er mit Verletzungen am ganzen Körper auf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Seine Peiniger sollen ukrainisch mit russischem Akzent gesprochen haben, erzählt er. Das halbe Ohr fehlt ihm. Er wurde geschlagen, jeden Tag verhört. Sie fragten ihn, wo das Geld ist, wer und welche Länder hinter den Demonstranten stecken. Er sagte, dass einfache Leute uns finanzieren, dass wir uns selbst organisieren, aber sie haben ihm nicht geglaubt. Am Abend treffen Polizisten im Krankenhaus ein, wollen ihn verhören. Bulatov werde beschuldigt, Massenunruhen angestiftet zu haben, verkündet das Innenministerium. Nach ihm und vielen seiner Gefährten werde gefahndet. Wenn das ein Versuch war, uns in Angst zu versetzen und zu zeigen, was jedem Aktivisten passieren könnte, dann ist das misslungen. Wir werden nicht auf Gewalt mit Gewalt antworten und genau wie vorher mit legalen Mitteln weitermachen. Sobald das Amnestiegesetz veröffentlicht ist, haben die Demonstranten 15 Tage Zeit, um Regierungsgebäude zu räumen und Barrikaden abzubauen. Nach dem heute unterzeichneten Gesetz können nur bei einer Räumung inhaftierte Demonstranten freikommen.
Soldaten und Angestellte des Verteidigungsministeriums forderten heute Präsident Janukowitsch auf, die Krise zu entschärfen. Sie nannten die Erstürmung öffentlicher Gebäude durch Demonstranten inakzeptabel und warnten vor einer Spaltung des Landes.
Der Konflikt in der Ukraine reicht bereits viele Jahre zurück. Einen Überblick über die politischen Geschehnisse geben wir Ihnen auf tagesschau.de. Die erste Runde der Friedensverhandlungen für Syrien ist ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. UN-Vermittler Brahimi äußerte sich heute in Genf trotzdem vorsichtig optimistisch. Er sagte, die Gespräche seien ein bescheidener Anfang gewesen, aber einer, auf dem man aufbauen könne. In gut einer Woche solle es weitergehen. Auch während der Verhandlungen wurde in Syrien weitergekämpft.
1.900 Tote, darunter fast 500 Zivilisten. Die blutige Bilanz des Bürgerkriegs seit Beginn der Syrien-Gespräche vor einer Woche. In Homs und anderswo ging das Töten pausenlos weiter, während die Kriegsparteien in Genf verhandelten. Ankunft der Delegationen zum vorläufig letzten Treffen am Vormittag. Es endete, wie alle zuvor, ohne Ergebnis. Und doch, so der Sondergesandte Brahimi, gebe es Grund zur Hoffnung. Es bleibt eine große Lücke zwischen beiden Parteien. Es macht keinen Sinn, das zu leugnen. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten, mehr als beiden vielleicht bewusst ist. So habe in den Sitzungen immerhin Einigkeit darüber bestanden, die Souveränität Syriens zu wahren, den Terror zu beenden, freie Wahlen abzuhalten, eine Übergangsregierung zu bilden. Vor allem Letzteres ist für Oppositionssprecher Safi ein Erfolg. Die Regierung hat es zunächst abgelehnt, darüber auch nur zu sprechen, wollte ablenken. Am Ende aber hat sie sich darauf eingelassen. Eine vernichtende Bilanz dagegen zieht Syriens Außenminister Mualem. Wir haben leider keine greifbaren Erfolge erzielt, weil die Opposition nicht seriös verhandelt hat, mit Abbruch der Gespräche drohte und immer nur auf einem Punkt beharrte. Das Eis schmilzt kaum merklich, aber es schmilzt. Und auch wenn Syriens Regierung noch nicht endgültig zugesagt hat, am 10. Februar steht die nächste Verhandlungsrunde an.
Initiativen gegen rechts müssen künftig keine spezielle Demokratieerklärung mehr unterschreiben, um staatliche Fördergelder zu bekommen. Bundesfamilienministerin Schwesig und Innenminister de Maizière haben sich auf die Abschaffung der umstrittenen Extremismusklausel geeinigt. Die Regelung war von der vorherigen Familienministerin Schröder eingeführt worden. Viele Vereine und Verbände sahen sich dadurch unter den Generalverdacht des Linksextremismus gestellt. Künftig soll ein Begleitschreiben zum Zuwendungsbescheid klarstellen, dass keine Steuergelder an Gruppen gehen dürfen, die sich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen. EU-Sozialkommissar Andor hat die Diskussion in Deutschland über die Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien kritisiert. Die Polemik um möglichen Sozialleistungsmissbrauch habe nichts mit der Realität zu tun. Andor besuchte heute in Berlin ein Integrationsprojekt für Zuwandererkinder und betonte, der deutsche Arbeitsmarkt brauche Migranten. Kritik an der deutschen Diskussion kam auch vom rumänischen Präsidenten Basescu bei dessen Berlin-Visite.
Selbstbewusst der Auftritt des rumänischen Präsidenten Basescu vor der Bundespressekonferenz. Probleme mit den Roma gäbe es, in seinem Land und auch in Deutschland. Darüber werde geredet, nicht aber über den Aderlass, weil Qualifizierte sein Land verlassen. Allein 14.000 Ärzte in den letzten Jahren. Wir wollen nicht nur hören, welche Probleme es mit den Roma gibt, sondern auch ein Dankeschön, dass wir Ärzte, Informatiker und Wissenschaftler für andere ausgebildet haben. Kurze Zeit später in der Berliner Vertretung der EU-Kommission. Sozialkommissar Andor ärgert sich über schrille Töne gegen EU-Bürger aus Bulgarien und Rumänien. Dabei profitiere Deutschland von deren Zuwanderung. Das ist ganz einfach. Es kommen viel mehr junge und arbeitsfähige als im Schnitt der Bevölkerung. Probleme gäbe es natürlich, räumt der Sozialkommissar am Nachmittag ein, als er die mit Geldern aus Brüssel geförderte Lernwerkstatt einer Berliner Grundschule besucht. 80 der 420 Schüler kommen aus Rumänien. Die rumänisch sprechende Lehrerin der überwiegend rumänischen Vorschulklasse weiß um die Schwierigkeiten.
Hauptprobleme, es gibt einige, vor allem das soziale Verhalten der Kinder, die ohne Regeln aufgewachsen sind und viele auch nicht im Kindergarten waren.
Rund 1,3 Milliarden Euro, so die Botschaft aus Brüssel, stünden aus den europäischen Sozialfonds in den kommenden Jahren zur Verfügung, um Projekte wie an der Fallada-Grundschule zu fördern.
Dem ADAC droht möglicherweise ein noch größerer Imageschaden. In einem Interview schloss der Präsident des Automobilclubs Meyer nicht aus, dass bei der Wahl zum Lieblingsauto der Deutschen auch die Rangfolge manipuliert worden sein könnte. Bisher hatte der ADAC mitgeteilt, nur die Stimmenzahl sei gefälscht worden, nicht aber die Platzierung. Zudem nutzt der Automobilclub nach NDR-Recherchen ein Prämiensystem, das Bonuszahlungen für Pannenhelfer vorsieht, wenn sie bestimmte, speziell für den ADAC gefertigte Autobatterien verkaufen. Eine Woche vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Sotschi treffen immer mehr Sportler an der russischen Schwarzmeerküste ein. Um Athleten und Besucher zu schützen, sind etwa 60.000 Soldaten und andere Sicherheitskräfte im Einsatz. Die Rede ist bereits von einer Militarisierung der Spiele. Die Soldaten sollen die Wettkampfstätten vor Terroranschlägen schützen, mit denen islamistische Kämpfer gedroht haben.
An solche Szenen wird man sich gewöhnen müssen. Sprengstoffspürhunde, Fahrzeugkontrollen überall, selbst hier direkt unterhalb der neuen Olympiaschanze. Russlands Antwort auf die Terrorgefahr ist umfassende Kontrolle. Fans dürfen nur mit sogenanntem Zuschauerpass zu den Spielen. Den gibt es nach persönlicher Vorlage von Ausweispapieren. Das Foto wird gleich an Ort und Stelle gemacht.
Das ist eine gute Sicherheitsmaßnahme. Wir bekommen Informationen über die Menschen, sie legen alle Dokumente vor. Wir wissen dann auch von jedem Fan, wie er aussieht, wer er genau ist.
Eine Woche vor Olympia ist fast alles hier fertig. Der Nieselregen an den Eisstadien stört niemanden, denn oben in den Bergen liegt genug Schnee. Und der olympische Geist hält langsam Einzug. Freiwillige aus ganz Russland sind hier. Diese beiden sind aus dem Ural und aus St. Petersburg. Wir jobben jetzt als Kellnerinnen. Freiwillige gab es schon genug, aber wir wollten unbedingt dabei sein. Es kommen doch Leute aus aller Welt her. Und wann kann man das schon mal erleben, Olympische Spiele? Es werden die teuersten der Geschichte und die mit Abstand wärmsten. Nächsten Freitag werden sie hier am Schwarzen Meer eröffnet.
Polizei an jeder Ecke, Terrorgefahr. Unbeschwert werden diese Spiele nicht. Dabei sollen sie ein Triumph für Russland werden, nicht nur sportlich. Doch auch jetzt fragen sich viele, ob es richtig ist, Winterspiele in subtropischer Landschaft abzuhalten und direkt neben der unruhigsten Krisenregion des Landes.
Viermal holte er WM-Gold und sicherte dem deutschen Team 2002 den Olympiasieg, dazu etliche Weltcup-Erfolge. Skispringer Martin Schmidt kann auf eine beachtliche sportliche Karriere zurückblicken. Heute gab er offiziell seinen Abschied von der Sprungschanze bekannt. Es sei eine tolle Zeit gewesen, resümierte der 36-Jährige auf einer Pressekonferenz in Willingen. Nun aber sei die Zeit für Neues. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 1. Februar.
Das atlantische Tief lenkt in den kommenden Tagen mildere Luft zu uns. Ein Ausläufer bringt morgen der Nordwesthälfte Regen und am Sonntag der Südosthälfte in höheren Lagen etwas Neuschnee. Heute Nacht ist es teils klar, teils bedeckt oder neblig. Später werden die Wolken im Westen und Nordwesten dichter. Gegen Morgen setzt hier Regen ein. Zum Teil ist auch gefrierender Regen möglich. Zunächst im Nordwesten und Norden, im Laufe des Tages auch im Nordosten. Im Osten und Süden wird es neben teilweise zähen Nebel- oder Wolkenfeldern sonnig. Der Wind weht im Süden und Südosten schwach, sonst mäßig bis frisch, an den Küsten und im Nordwesten mit stürmischen Böen, auf den Bergen Sturmböen. In der Nacht Tiefstwerte von 3 Grad im Rheinland bis minus 7 in Sachsen-Anhalt. Morgen werden im zähen Nebel nur 1 Grad, sonst zwischen 2 Grad in Vorpommern und 12 in Oberbayern erreicht. Am Sonntag in der Südosthälfte gebietsweise Regen oder Schneeregen, ab 600 Metern Schnee, im Westen und Nordwesten sonnig, ähnlich am Montag, am Dienstag wechselhaft mit vielen Wolken, etwas Sonne und örtlichen Schauern.
Um 21.45 Uhr sind wir wieder für Sie da mit Karen Mioska. Ihre Tagesthemen: Präsidentenrede, Gauck fordert engagiertere Außenpolitik und Pannenstatistik, neue Vorwürfe gegen den ADAC. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.